In unserer Reihe Neulich, Jetzt. Neulich vom Jobcenter.
Das kann doch wohl nicht wahr sein! Eine verfickte Pizza ist das auch! Ich kippe im Quadrat! Ihr könnt mich alle mal gehörig am abstecken! Dieser Unsöhne! Ich könnte...
Piep!
Wer sind Sie denn überhaupt?
Fluchbegleiter?
Fritz.
Und das hört man.
Komport Nummer 270, Steuerrücht. Hallo und herzlich willkommen zum 270. Komport, den ich am heutigen, es hätte eigentlich ganz böse regnen sollen, hat es aber dann doch wieder nur ganz leise genieselt. Freitag, dem, was haben wir heute? Ach, 24. Juni, genau, ein halbes Jahr vor, beziehungsweise nach Weihnachten, aufgenommen habe. Jetzt haben wir...
It is 11:58.
Wenn es nicht schon viel später ist. Aber ja. So, inhaltlich gibt es hier wieder die übliche Dreiteilung, nämlich ein Teil Atommeldungen aus Japan und dem Rest der Welt, ein Teil Politikmeldungen, die nichts mit Atomen zu tun haben, zumindest nicht direkt, und ein Teil Technikmeldungen inklusive neuem von der Mafia und so ein paar Meldungen zum Space. Aus dem Space gab's, gab's auch welche. Ja, das Intro kommt übrigens mal wieder aus der Fritz-Intro-Kiste. Spielt mir spontan ein. Aua. Ja, beziehungsweise ist mir spontan eingefallen und deswegen habe ich es mal aufgeschrieben. Ja, so, und was ihr euch jetzt hier anhören könnt, wenn ihr einfach nur weiter zuhört, ist dann Teil 1 Politik, die erste Hälfte für diese Woche. Mal wieder die Atomecke mit Neuem aus Japan, mit Neuem aus Nicht-Japan und noch ein paar Terrormeldungen. 13 Grad, angeblich partly sunniger, kann ich nicht bestätigen. Cool Greetings. Die 13 Grad fühlen sich wie 14 oder 12, aber auf gar keinen Fall wie 13 an. Und dafür macht der Wind irgendwas zwischen 15 und 22 km/h aus Richtung Westen. Und ein bisschen niederer Schlag ist angedroht. Was der Grund ist, weswegen ich jetzt auch so knallefrüh hier unterwegs bin. 8.41 Uhr haben wir es nämlich gerade laut 3G-iPhone. Aber ja, da bin ich wieder. Hoffentlich noch vor dem Regengebiet. Mit Neuem aus Japan. Da gab es erstmal eine Meldung letzten Freitag, die hatte ich schon erwartet, nämlich Dekontaminasa habe ich sie genannt. Im zerstörten japanischen Atomreaktor Fukushima 1 ist eine neue Anlage zur Reinigung von radioaktiv verseuchtem Wasser in Betrieb genommen worden. Das teilte der Kraftwerksbetreiber TEPCO am Nachmittag in Tokio mit. Das verstrahlte Kühlwasser solle gereinigt und wiederverwertet werden. Es sei unter anderem mit Caesium kontaminiert. Seit der Erdbeben- und Tsunami-Katastrophe vom 11. März dringt aus dem Atomkomplex Radioaktivität aus. Na, das hatte ich als Meldung im letzten Podcast ja drinnen, so frei nach dem Motto, ja, und die testen wir jetzt und am Freitag soll es angehen. So, und dann gab es am Freitag, ich habe hier die, es müssten die 16 Uhr Nachrichten von D-Radio gewesen sein, da gab es die Meldung, okay, ja, haben sie angemacht. Gut, fein. Nicht unerwartet. Dann gibt es japanischen Tee in Frankreich. Paris, DPA, rund 3 Monate nach der Atomkatastrophe in Fukushima ist in Frankreich radioaktiv verseuchter grüner Tee aus der japanischen Provinz Shizuoka aufgetaucht. Bei einer Einfuhrkontrolle am Pariser Flughafen Charles de Gaulle wurde in einer Lieferung radioaktives Cäsium nachgewiesen, teilte die französische Generaldirektion für Verbraucherschutz mit. Die Belastung sei mehr als doppelt so hoch gewesen wie erlaubt. Aber es bestand natürlich keine Gefahr für niemanden. Wenn sie es nicht betonen, darf man übrigens schon mal annehmen, dass sie dann eigentlich auch sagen könnten, okay, und es war übrigens gefährlich. Okay. Frage ich mich, was hat irgendwie radioaktive Strahlung bei irgendwelchem Tee zu suchen? Ja. Sind wir jetzt so weit, dass aus Japan nichts mehr eingeführt werden kann, weil das alles verstrahlt sein kann? Also ich meine, hallo? Sollen noch blühende Landschaften sein? Da hat die IAEA was von Standards geblubbert. Wien, DPA, die internationale Atomenergiebehörde, hat nach der Nuklearkatastrophe von Fukushima Kritik an der nuklearen Sicherheit in Japan geübt. Das Land habe einige Standards und Empfehlungen außer Acht gelassen. Da frage ich mich doch, welche Standards und Empfehlungen jetzt denn gegeben? Baut nicht auf Erdbebenlinien, baut nicht in der Nähe von großem Gewässer, wo größere Wellen vorbeikommen können? Nein, gab's nicht? Aha, Okay, also haben sie irgendwelche weniger wesentlichen Standards nicht eingehalten. Und hätte das irgendetwas geholfen? Das enthüllt einen Bericht der IAEA, der vom internationalen Experten nach einem Besuch der havarierten Atomanlage in Fukushima verfasst wurde. Japans Behörden waren demnach auch unzureichend auf solche Atomunfälle vorbereitet. Ja, wieso? Sie waren davon ausgegangen, dass in einem zivilisierten Land wie ihrem Atomunfälle schlicht nicht vorkämen. Dass diese Annahme falsch war, das wissen wir inzwischen, ja. Das wussten die doch aber nicht, das konnten die doch nicht wissen, weil hat's doch noch nie gegeben. Konnte doch keiner mit rechnen. Am Montag beginnt in Wien eine Fukushima-Sonderkonferenz der IAEA-Mitgliedsländer. Also eher so blubberbla. Das ist übrigens ein Schulbus, was hier gleich laut an mir vorbeifährt. Ja, genau der. Dann gibt's eine Meldung, die kam etwas überraschend. Dekonstopp. Der Betreiber des havarierten japanischen Atomkraftwerks Fukushima hat die Reinigung des kontaminierten Wassers aus dem Reaktorblock 1 wieder gestoppt. Es gebe ein technisches Problem, sagte ein Sprecher des Unternehmens TEPCO. Vermutlich habe verseuchtes Erdreich die Aufbereitungsanlage verschmutzt. In dem havarierten Meiler befinden sich rund 110.000 Tonnen verseuchtes Wasser. Es soll von radioaktiven Materialien sowie von Öl und Meersalz befreit und dann wieder zur Kühlung eingesetzt werden. Die Reinigung gilt als wichtiger Schritt bei der Stabilisierung des weitgehend zerstörten Atomkraftwerks. Die Radio am Samstag 8 Uhr Nachrichten. Kurz, das Ding hat nicht mal einen halben Tag durchgehalten. Ich habe das irgendwo nicht was von 5 Stunden gelesen. Hochradioaktives Erdreich hätte ihnen die Anlage verseucht. Das würde nahelegen, dass das Erdreich bitte genauso wenig wie das Wasser irgendwie mit irgendwelchen Körperteilen berührt werden will. Oder man sich auch nur in der Nähe aufhalten will, weil das tendenziell eher gefährlich ist. Übrigens, die lustigen Bunny-Suits, die die Leute da anhaben, helfen auch nicht gegen die Strahlung, die aus der Umgebung auf sie einwirkt. Na, zerkloppt denen die Haut, dann kriegen sie dann irgendwelche lustigen Hautkrebse oder was weiß ich nicht Schönes. Na, also die Bunny-Suits, die da anhaben, helfen nur dagegen, dass sie dann keinen radioaktiven Stäuber an oder im Körper haben. Aber die Strahlung, der sind sie trotzdem von außen ausgesetzt. Kurz, sie können sich mal eben eine neue Haut zulegen. Selber Palim. Wird wahrscheinlich irgendwie eine Gewitterwarnung sein. Die tolle Pumpe, die ist dann schon wieder aus. Toll, das Ding hätte eigentlich oder war eigentlich eingeplant, dass das monatelang dekontaminieren sollte. Weil sie haben ja schlichtweg das Problem, das haben sie ja inzwischen auch zugegeben, dass ihnen das Curium aus dem Reaktordruckbehälter rausgeschmolzen ist. Sie haben da also ehemalig Kernbrennstäbe, die liegen da irgendwo in der Landschaft rum. Und tendenziell fressen die sich noch weiter nach unten durch. Macht's einmal Fump und dann ist mal wieder Zeug in der Umgebung verteilt. Es braucht dafür nicht mal eine nukleare Explosion. Es reicht eine ganz stinknormale Wasserstoffexplosion. Wenn da genügend Curium drin ist, dann fröhliche Weihnachten. Und nein, es muss nicht Weihnachten sein, um da fröhliche Weihnachten gewünscht zu bekommen. So, dann gibt es den Monjo-Brüter, den habe ich bei Hilfe gefunden. Nicht nur Fukushima ist gerade ein Atomproblem in Japan. Für Japan auch ihr schneller Brüter ist in einem furchterregenden Zustand. Weil nämlich der schnelle Brüter Monjo-Prototyp ein langes und lange unter Problemen leidendes nationales Projekt ist in einem schlechten Zustand, seit ein 3,3 Tonnen Gerät in den Reaktor, in das innere Behältnis vom Reaktor reingekracht ist und den Zugriff auf Plutonium und Uran für Brennstäbe blockiert hat. Ein schneller Brüter, schreibt Fefe, wir erinnern uns, wird mit flüssigem Natrium moderiert. Natrium hat den Nachteil, dass es an der Luft brennt und wenn Wasser dran kommt, auch Luftfeuchtigkeit, dann explodiert es. Da gibt es die schicken Experimente im Chemieunterricht. Wir nehmen ein kleines Stückchen Natrium. Wir legen es in ein Wasser. Zischel, 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 fump. So etwas möchte ich in einem Nuklearreaktor eigentlich überhaupt gar nicht haben. Gar nicht. 0, überhaupt gar nicht. Niemals. Aber hey. Ein Kreuzzug, sagten sie. Lalala. Nachdem hier eben auf dem Weg hierher, lasst mich nachgucken, 8 Plakate für Barenfeld begegnet sind. Naja, stimmt nicht. Nicht alle davon sind mir auf dem Weg hierher begegnet. Aber insgesamt habe ich jetzt schon 8 Plakate für Barenfeld gesehen. Yay. Ist doch erst nächste Woche. Also, wo war ich? Natrium ist halt eher schlecht und so ist die Geschichte des Natriums im Reaktorbau eine Geschichte von Unfällen, einer übler als der andere. Wir hatten das auch bei Alternativlos 14 über Atomenergie angesprochen. Dieser Brüder in Japan ist auch ein einziges Desaster von Track Record her. 1995 ist es da zu einem fetten Brand gekommen, bei dem der Betreiber erwischt wurde, wie er die Videobilder manipuliert hat, damit der Brand nicht so schlimm aussieht. Die Japaner wollen jetzt ernsthaft den 3,3 Tonnen Klumpen da rausholen und den Reaktor wieder anfahren. Schnelle Brüter waren ursprünglich mal dazu da, oder die sind ursprünglich mal designt worden mit dem Hintergedanken, dass man dann ja Material für Kernwaffen backen kann. Na, ich kipp da weniger hochradioaktives Zeug rein, lass den machen und hab dann hinterher Zeug, was für eine Bombe reicht. Na, und ausgerechnet bei Japan würde es mich doch schon ein wenig verwundern, wenn die sich nicht der Gefahr von A-Bomben bewusst wären. Ja, also ich meine, die hatten da zwei Städte, die ihnen komplett ausgelöscht wurden von den Amis. Also, aber hey. Habe ich mir am Montag reingeklebt. Auch am Montag habe ich den IAEA-Check übernommen. Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Yukiya Amano, 8.50 Uhr, will, dass seine Organisation künftig weltweit alle Atomkraftwerke bindend auf ihre Sicherheit überprüfen darf. Alle Staaten mit laufenden Nuklearanlagen sollten regelmäßigen und systematischen Sicherheitschecks von IAEA-Inspektoren zustimmen. Das forderte der Japaner in Wien zum Auftakt einer Sonderkonferenz. Bisher gibt es international keine verpflichtenden Sicherheitsstandards. Atomsicherheit ist Sache des einzelnen Staates. Klingt ja erstmal nett. So frei nach dem Motto, es gibt ja jemand wirklich Unabhängiges, der da regelmäßig kontrollieren kommt, ob die Reaktoren eigentlich noch sicher sind. Auf der anderen Seite ist die IAEA, gerade auch im Dunstkreis Fukushima, nicht mit besonderer Intelligenz aufgefallen. Ja, ich habe da letzte Woche erst wieder drauf rumgehackt. Deren Bericht sagt im Wesentlichen, ja, wäre der Tsunami nicht gewesen, wäre alles in Ordnung gewesen. Ihr wart nur auf den blöden Tsunami nicht vorbereitet. Nein, es gibt da andere Berichte, die sagen, ja, Reaktor 1, das Containment hat es gerissen nach dem Erdbeben, bevor der Tsunami da war. Schwupp, ist eine größere Menge Wasser abhanden gekommen. Ja, also der Tsunami, der hat es noch schlimmer gemacht, aber der Tsunami hat nicht erst den kritischen Zustand verursacht. Das Erdbeben war bereits alleine schlimm genug. Ja, und die IAEA, also berühmt für Förderung von Atomenergie, friedliche Nutzung der, die will jetzt kontrollieren kommen, regelmäßig. Dazu fällt mir nur ein, ja, macht. Aber dann solltet ihr euch auch nochmal kontrollieren lassen, ob eure beschissenen Standards überhaupt irgendwas wert sind. Oder ob ihr im Wesentlichen eigentlich nur prüft, ist da ein AKW? Ja, check, okay, passt. Ja, weil das wäre ein bisschen wenig. Aber hier habe ich mir auch am Montag reingekippt. Auch von Montag kamen USA-Regeln. Auch wieder FIFA. Bei der ganzen Atomkraftkontroverse hier stellt sich vielleicht dem einen oder anderen die Frage, wieso man so wenig davon hört, dass in den USA marode AKWs heruntergefahren werden. Reparieren die da so vorbildlich oder was? Nein, die Aufsichtsbehörde schraubt nur im Bedarfsfall immer die Anforderungen runter. Na, weil es kann doch nicht sein, dass man irgendwie ein AKW abschalten muss, weil es unsicher ist. Also schrauben wir die Sicherheitskriterien so lange runter, bis das AKW wieder innerhalb der Sicherheitskriterien liegt. Was dann im Wesentlichen wahrscheinlich am Ende wirklich dabei rauskommt, ist da noch irgendwie ein Gebäude. Irgendetwas, was man als Gebäude bezeichnen kann. Oder anders ausgedrückt, wenn man die Kriterien weit genug runterschraubt, ist auch Daiichi sicher. Aber hey. So, auch noch vom Montag habe ich mir den Uncheck hier reingeklebt. Nach Atomkatastrophe Japan nicht für weltweite bindende Sicherheitsstandards. Die IAEA will ihre Sicherheitsblubber und Japan lehnt den Vorschlag ab. Der japanische Wirtschaftsminister sagte, es gebe zu diesem Thema unterschiedliche Ansichten und die sollten respektiert werden. Jungs, Mädels, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber ihr habt ein Kraftwerk in extrem kritischem Zustand. Ein Ines-7-Event. Was nach meiner naiven Sicht immer noch mehrere Ines-7-Events sind. Derer mindestens 3, wenn nicht gar 4, 5 oder 6. Und ihr Pfeifen wollt dann nicht mal mehr an den Pseudosicherheitsprüfungen mitmachen? Von denen jedem, der irgendwie bis 2 zu zählen in der Lage ist, klar sein kann, dass da nichts Schlimmes bei rumkommt. Die IAEA hat ja kein Interesse dran zu sagen, nee, die müssen alle abgeschafft werden. Die Kraftwerke. Na, von daher, was genau wollt ihr da jetzt respektiert haben? Bei euch ist ein Kraftwerk in Ordnung, wenn es Fump macht? Oder was? Also das leuchtet mir nicht ein. Am Dienstag gab es dann Dekontut. Fukushima-Anlage zur Wasserreinigung läuft wieder planmäßig. Im beschädigten Atomkraftwerk Fukushima in Japan läuft die Anlage zur Dekontaminierung des radioaktiv verseuchten Wassers wieder. Nach Angabe des Betreibers TEPCO gelang es, eine ausgefallene Pumpe in Gang zu setzen. Trotz des Problems sei es bisher gelungen, täglich 1200 Tonnen Wasser zu reinigen. Ja, von 100.000 Tonnen. Was effektiv heißt, dass ihr also mindestens 100 Tage laufen müsst. Dann habt ihr die Menge, die bis jetzt da ist, beseitigt. In den 100 Tagen ist allerdings schätzonometrisch nochmal die Menge hingekommen. Müsst ihr wieder 100 Tage laufen. Oder anders ausgedrückt, dass ihr irgendwann das Ding mal als ist erledigt abschalten könnt. Da glaube ich auch erst dran, wenn ich sehe. So. In Reaktor 4 hatten sie übrigens Glück, habe ich bei Telepolis gefunden. Glück im Unglück hatte TEPCO nicht nur deswegen, dass 2 der 6 Reaktoren im AKW Fukushima 1 zum Zeitpunkt des Erdbebens und des Tsunamis bereits ausgeschaltet waren, sondern auch, weil die erst vor wenigen Tagen eingeräumte Kernschmelze in den Reaktoren 1, 2 und 3 durch einen Zufall bei Reaktor 4 vermieden wurde. Nur weil durch das Erdbeben und die Wasserstoffexplosion bedingt zufällige Wasser aus einem Becken in den Reaktorkern mit den Brennstäben geflossen sei, trat hier die Kernschmelze nicht ein, berichtet TEPCO. Reaktorkern ist bei R4 allerdings Blödfug, weil im Reaktorkern von R4 war nicht ein einziger Brennstab drin. R4 war ausgeräumt für Wartung. Also wenn ihr das Abklingbecken meint, von mir aus. Das ist aber meines Wissens direkt verbunden mit dem RDB. Und wenn da das Wasser durchschwappt, dann schwappt das auch ins RDB. Und also mir ist noch nicht ganz klar, was da jetzt irgendwie das Glück gewesen sein soll. Aber ja, also sie hatten in R4 im Wesentlichen Glück, dass da mal irgendwo eine Welle vorbeigeschwappt kam und ein bisschen Wasser zu den Brennstäben geschwappt hat, sonst hätte es die nämlich auch zerlegt. Ich sag ja immer noch, ich rechne ganz ernsthaft damit, dass das nächste große Problem, mit dem wir konfrontiert werden, in dem Dunstkreis die Abklingbecken sein werden. Da ist immer noch genügend radioaktives Material in noch nicht vollständig geschmolzenem Zustand, dass es noch vollständig schmelzen kann, mal ganz davon abgesehen, dass bekanntlich die Isolation von Reaktordruckbehälter und Abklingbecken ohne Strom nicht dicht ist. Und damit, wenn da 5 Meter zu wenig Wasser im Reaktordruckbehälter sind, wahrscheinlich auch die Abklingbecken irgendwie nicht voll bewässert gewesen sein dürften. Die liegen tendenziell eher höher als niedriger. Oder anders ausgedrückt, da könnte eine Horrorbotschaft schon längst unterwegs gewesen sein, die nur deswegen nicht gemeldet wurde, weil, naja, viel schlimmer ist ja da der Reaktordruckbehälter. So, dann gibt's, habe ich in der Taz gefunden, auch am havarierten Reaktor in Fukushima Daiichi wird die Situation wieder brenzlicher. Im Reaktor 3 steige nach Meldungen des AKW-Betreibers TEPCO die Temperaturen wieder an, weil nicht mehr so viel Wasser zum Kühlen in den Reaktorkern gepumpt wird. Denn die Helfer am Reaktor stecken in einer Zwickmühle, weniger Wasser bedeutet, dass die Reaktoren sich wieder aufheizen, aber mehr Wasser bedeutet, dass sich das Problem mit dem hochradioaktiven Wasser im Keller des AKW-Gebäudes weiter verschärft. Na, oder anders ausgedrückt, sie haben die Wahl zwischen Pest und Cholera. Entweder sie schmeißen Wasser rein, dann kühlen sie die Dinger, haben aber das Problem, dass sie dann hinterher hochradioaktives Wasser irgendwo hin verfrachten müssen, oder sie frachten da kein Wasser rein, dann wird ihnen der Quatsch wärmer. Wärmer heißt effektiv, er schmilzt ihn dann schön weiter. Ja, meine Empfehlung, tut gar nichts und guckt mal, ob es explodiert. Ich bitte dann allerdings darum, dass sowohl der Herr Amano als auch Frau Merkel als auch die TEPCO-Führungsriege alle anwesend und im Reaktordruckbehälter sind. Die können dann ja mal versuchen, ob sie noch rausberichten können, bis sie dann einen elendigen Strahlentod sterben. Habe ich mir am Mittwoch reingeklebt. So, dann gibt es Restatom, eine Stromnetzeinigung. Bund und Länder haben sich laut einem Zeitungsbericht auf neue Regeln für einen schnellen Ausbau der Stromnetze geeinigt. Dieser gilt als Voraussetzung für die Energiewende. Laut Handelsblatt soll die Bundesnetzagentur künftig für die Planungsverfahren bei Netzen mit überregionaler Bedeutung zuständig sein und nicht mehr die jeweiligen Bundesländer. Außerdem haben man sich darauf geeinigt, das Naturschutzrecht im Zweifel einzuschränken, um den Ausbau zu beschleunigen. Und anders ausgedrückt, die ach so gesunde und großartige Energiewende, die ja keine Wende ist, die wirft jetzt einfach mal alle bisherigen Regeln aus dem Fenster. Ist es nicht schön? Nein, ist es nicht. Dann lassen die Grünen sich gerade gründlich verarschen. Fing letzten Freitag an. Na, ich habe ja noch gesagt, wenn die Grünen diesem Pseudokompromiss da, dem Atomausstiegs-Pseudokompromiss zustimmen, dann haben sie gerade bewiesen, dass sie von Atomausstieg genau gar nichts halten. Na, weil ich rechne damit, dass allerspätestens 2020, wenn es dann heißt, so und in den nächsten 2 Jahren schalten wir die letzten 6 Atomkraftwerke ab, das Geheul groß wird, dass man doch nochmal ein paar Jahre mehr braucht, dringend, weil sonst Weltuntergang ist und entsprechend gehe ich mal ganz herzhaft davon aus, dass dieses, ja, aber jetzt mit dem, was die Bundesregierung vorgelegt hat, haben wir einen stabilen Ausstieg und der ist noch viel besser als unserer. Was ist daran stabil? Da ist genau gar nichts stabil dran. Okay, die Kraftwerke, die aus sind, wird man wohl nicht wieder anmachen. Aber die, die noch an sind, werden verlängert werden. Die Forderungen werden kommen. Und die grünen Führungsriege, die hat, wie die Rheinische Post berichtet, haben sich Fraktionschefs Künast und Trittin sowie Parteivorsitzenden Özdemir und Roth in einer Telefonkonferenz verständigt, dass sie den Pseudo-Ausstieg unterstützen wollen. Heute soll demnach ein entsprechender Vorstandsantrag für den Sonderparteitag am 25. Juni, also morgen, vorgestellt werden. Darin werde bei der Basis um Zustimmung für den von der Regierung geplanten Ausstieg aus der Kernenergie bis zum Jahr 2022 geworben. Für die übrigen Gesetze zur Energiewende, etwa was den Ausbau erneuerbarer Energien angeht, verlangt hier die Grünen-Spitze aber noch Korrekturen. Falsch rum. Der Pseudo-Ausstieg muss korrigiert werden, die restlichen Gesetze, keine Ahnung. Aber den Pseudo-Ausstieg zu befürworten und den Rest nicht, ist irgendwie Blödfug. 9 Uhr. Die Grünen verarschen also ihre Basis. Die Grünen-Führungsriege verarscht die Basis der Grünen. Putzig. Kraft fordert dann noch Änderungen. Kurz vor Beginn der Beratungen über die Energiewende im Bundesrat hatte dessen Präsidentin Kraft die schwarz-gelbe Koalition zu Korrekturen an dem Gesetzespaket aufgefordert. Im ZDF sagte sie, es könne nicht sein, dass der Bund Entscheidungen einfordere und die Länder am Ende die Zeche zahlten. Ach, geht mal wieder nur um Geld. Ja dann, Bürgerrechte werft ihr doch auch nur aus dem Fenster, wenn es kein Geld kostet. So, aus bleibt aus. Keines der derzeit abgeschalteten Atomkraftwerke in Deutschland geht nach dem Ende des 3-monatigen Atommoratoriums wieder ans Netz. Lohnt sich wohl nicht. ENBW hat nämlich auch verkündet, okay, sie schalten ihre Kraftwerke nicht wieder ein. RWE, E.ON und Co. hatten das vorher schon genickt. Ich vermute einfach mal, dass die 50 Millionen waren es, glaube ich, die sie pro Tag plus machen, dass die sich erst amortisiert haben, wenn man länger als einen Monat läuft. Weil so schätzonometrisch ein Monat ist ja die Zeitschiene, bis dann der offizieller Ausstiegsbeschluss durch alle Gremien abgenickt worden sein könnte und in Kraft treten könnte. Und ein Monat lohnt sich wahrscheinlich nicht mehr, weil, nun ja, da muss man ja dann auch wieder Dinge tun, damit die Kraftwerke auch halbwegs energieeffizient arbeiten. Man muss die Brennstäbe durch die Gegend verlagern, das kostet auch Zeit. Ja, also, das ist so meine freie Interpretation, dass sie da irgendwie akut kein Interesse dran haben. Weil, dass sie keinen Gewinn machen wollen, da glaube ich nicht. Dann gibt's den Kaltrösler. Bundeswirtschaftsvollidiot Rösler hält an der Option eines Atomkraftwerks als sogenannte, Anführungszeichen, kalte Reserve, Anführungszeichen, für mögliche Stromengpässe fest. Entsprechend äußerte sich der FDP-Vollidiot in der Debatte über die Energiewende im Bundesrat in Berlin. Man müsse bewerten, wie die Versorgungssicherheit am besten gewährleistet werden könne. Ein nicht lastwechseltaugliches Grundlastkraftwerk als Reserve bereitzuhalten, ist totaler Blödfug. Das ist wirklich so totaler Blödfug, dass, wenn es noch totalerer Blödfug werden sollte, Rösler eigentlich sich nur noch irgendwo hinstellen müsste und verkünden müsste, dass er jetzt der König von Deutschland sei. Was soll denn der Scheiß? Ein AKW kann man nicht einfach an- oder ausschalten, wie man lustig ist. Ein AKW überhaupt in einem nutzbaren Zustand zu halten, kostet richtig dicke Geld. Und dass es irgendwo einen Stromengpass geben könnte, für den man nur ein AKW als Aushilfe rankarren könnte, das könnte der Herr Rösler ja vielleicht mal mit irgendwelchen Zahlen belegen. Es würde ihm allerdings schwerfallen, weil es die Zahlen außer in seinem Hirn nirgendwo gibt. Wenn man vorausgesetzt hat, denn ein Hirn. Habe ich mir letzten Freitag reingeklebt. Die Länder haben da was von Kosten gesabbelt, die ihm etwaige Milliardenentschädigungen im Zuge des Atomausstiegs sollen nach Vorstellung der Länder der Bund aufkommen. Der Bundesrat sprach sich zudem dafür aus, dass eine Kostenbeteiligung beim Rückbau stillgelegter Kernkraftwerke getragen werden müsse. Kreative Idee? Wie wär's damit? Ihr fragt einfach mal die Betreiber, die das Geld eingesteckt haben bisher. Die könnten so schätzonometrisch noch einen genügend großen Geldsäckel irgendwo versteckt haben, dass man sich daran bedienen können könnte. Und dem Vorhaben, einen Meiler in Reserve zu halten, stehen sie allerdings skeptisch gegenüber. Ja. Calhoun säuft übrigens ab. Erinnert ihr euch noch an das US-AKW mit dem Hochwasserproblem? Das Wasser ist seitdem noch ein bisschen gestiegen, aber es besteht natürlich keinerlei Bedrohung für die Bevölkerung. Und Calhoun ist nicht das Einzige. Da gibt es an dem gleichen Fluss, ein paar Kilometer weiter, gibt es noch ein Kraftwerk. Das ist übrigens sogar noch komplett an. Weil die sagen, naja, wir haben da doch noch ein paar Zentimeter Platz, bevor wir es ausschalten müssen. Bei Calhoun gab es vorher noch putzig, die waren eigentlich nicht hochwassergesichert. Die haben jetzt gerade ihre Hochwassersicherung hinter sich und hätten eigentlich jetzt abgenommen werden sollen. Naja, das ist jetzt dann wohl so ein Trockentest, wenn es denn trocken bleibt. Aber aus ist Calhoun wohl. So, dann ist Özdemir Realitätsfan. Der Vorsitzende der Grünen Özdemir hält den schwarz-gelben Atomausstieg bis 2022 für unumkehrbar. Auch im Fall einer Regierungsübernahme im Jahr 2013 sei der Termin nicht mehr zu ändern, sagte Özdemir der neuen Westfälischen aus Bielefeld. Auf das jetzige Datum zum Ausstieg aus der Kernkraft würden sich im Bundestag 4 Fraktionen verständigen, betonte der Parteichef. Die Spitze der Bündnisgrünen unterstützt das Konzept der Koalition zur Energiewende in dem Leitantrag des Vorstands blabla Phase blabla. Ja, was ist daran unumkehrbar? Herr Özdemir, könnt ihr mir ja gerne mal erklären, was denn irgendjemanden daran hindert, im Jahre 2020 allerspätestens auf den Trichter zu kommen, dass aber doch der Weltuntergang bevorstünde, wenn man alle 6 Kraftwerke, die da noch laufen, in den kommenden 2 Jahren ausschaltet. Mal ganz davon abgesehen, dass für 6 Kraftwerke man durchaus ein halbes, wenn nicht sogar ein ganzes AKW braucht, um deren Kühlleistung reinzukarren. Na? Also, warum das unumkehrbar sein soll, könnte er ja nochmal irgendwie darlegen. Vielleicht bin ich einfach nur zu blöd, es zu sehen. Habe ich mir am Samstag reingeklebt. Auch am Samstag hat Trittin dann auch nochmal Mist gelabert. Er hat die geplante Zustimmung seiner Partei zum Atomausstiegsgesetz der Bundesregierung verteidigt. Was die Abschaltung der Kernkraftwerke angeht, entspreche das Paket weitgehend in den Forderungen der Grünen, sagte Trittin der Rheinischen Post aus Düsseldorf. Ach, die Grünen haben gefordert, dass man vorläufig, nicht mit Hunde vorläufig aussteigt, um dann in ein paar Jahren festzustellen, dass man doch nicht vorläufig aussteigen will, sondern eigentlich gar nicht mehr. Oder was? Oder wie? Ich hatte das eigentlich irgendwie anders verstanden. Ich dachte, die Grünen hätten in ihrem Gründungsmythos den Ausstieg aus der Atomkraft. Oder war das alles nur Verarsche? Habt ihr das alles nur gemacht, um irgendwie Wähler ranzukarren? Na, also ich meine, okay, das, wir sind doch so friedlich und wir mögen keine Kriege, das war ja auch nur Verarsche. Von daher, vielleicht ist ja auch das Anti-Atomkraft-Geblubber von denen Verarsche. Ich weiß es nicht. Dann Grünethik. Die grüne Jugend lehnte den Kurs des Bundesvorstands der Partei ab, der das Atomausstiegskonzept der schwarz-gelben Koalition unterstützt. Die Sprecherin der grünen Jugendorganisation Agina sagte der Berliner Tageszeitung, man werde den Leitantrag auf dem Sonderparteitag am 25. Juni nicht zustimmen. Der Ausstiegspläne bezeichnete sie als inhaltlich nicht ausreichend. Dagegen will die Führung der Grünen das Konzept der Bundesregierung mittragen, oder anders ausgedrückt, die grünen Führungsriege, die wahrscheinlich irgendwie versehentlich eine größere Summe Geld in ihren Postfächern gefunden haben, anders kann ich mir das jetzt so spontan zumindest erstmal nicht erklären, stößt innerhalb der grünen Partei nicht auf viel Gegenliebe. Und das ist auch gut so. So, am Sonntag gab es die Klagedrohung. Die großen Stromkonzerne in Deutschland bereiten nach Informationen des Spiegel Verfassungsklagen gegen die Regierung vor, um das Gesetz zum Atomausstieg zu kippen. Ziel sei es, anschließend Schadensersatzforderungen stellen zu können, berichtet das Hamburger Nachrichtenmagazin. Dazu hätten die Unternehmen namhafte Juristen mit der Ausarbeitung von Gutachten beauftragt. Na, was in den Gutachten wohl rauskommen wird. Darin kommen die Rechtsexperten laut Spiegel zu dem Schluss, dass der geplante Atomausstieg gegen das Grundgesetz verstoße. Die den Unternehmen zugestandenen Reststrommengen seien Eigentum der Konzerne, das durch das Eigentumsrecht der Verfassung geschützt sei. Erstens gibt es in der Verfassung ein Konzept Enteignung. Ja, da könnt ihr eine Entschädigung verlangen, aber mehr auch nicht. Zweitens, seit wann ist ein Vertrag, an den ihr euch nie gebunden gefühlt habt, plötzlich für euch bindend? Beziehungsweise für die Regierung, für euch ja gerade nicht. Na, als Merkel euch da mehr Laufzeiten gewährt hat, war euch der Vertrag doch scheißegal. Ach, mehr nehmt ihr, aber weniger nicht, ja? Na, also ich meine, das können wir ganz einfach haben. Ihr bezahlt die Endlager. Ihr persönlich, ihr habt ja genug Geld beiseite schaffen können. Und wenn ihr das Geld nicht mehr habt, dann müsst ihr zu euren Aktionären kriechen und müsst von denen Geld holen. Ah, dann könnt ihr die Kraftwerke von mir aus auch noch länger laufen lassen. Wenn ihr die Endlagerung und, bei längerer Laufzeit natürlich auch die zusätzliche Gefahr bezahlt. Und zwar, indem ihr das Geld vorher, und ich betone vorher, irgendwo lagert, wo ihr nicht rankommt. Ja? Also die 5 Milliarden, die ein INES-7-Event verursacht, für jeden einzelnen Reaktor beiseite legen. Wie, dann lohnt das sich nicht mehr? Ja, eben. Das ist ja gerade der singende und springende Punkt. Dann gibt es hier noch den Röttganker. Umweltminister Röttgen hat sich gegen eine Verankerung des geplanten Atomausstiegs in die Verfassung ausgesprochen. Einen solchen Schritt halte er für falsch und übertrieben, sagte er im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Die Energiefrage sei nicht mit anderen Grundrechten wie etwa Rechtsstaatlichkeit und Menschenwürde zu vergleichen. Ist es auch nicht. Ich weiß nicht, wer immer auf die hirnrissige Idee kommt, jeden Furz ins Grundgesetz reinzuschreiben. Das macht doch nur Sinn, wenn man sich da auch dran halten wollte. Und daran hat ja nun offensichtlich ungefähr niemand Interesse. Dann piest der BDI mal wieder. Berlin DPA, der Industriepräsident Hans-Peter Keitel, hat von der Politik eine verlässliche Stromversorgung auch nach dem Abschalten von Atomkraftwerken verlangt. Beim Umstieg in erneuerbare Energien dürfe es keine Netzschwankungen und Stromausfälle geben, schreibt der Präsident des Bundesverbands in der deutschen Industrie in einem Beitrag für die Zeitung Die Welt, Klammer auf Springer, Klammer zu. Na, also, ein bisschen offensichtlich, was der will. Hier betrieben würde jede Sekunde Strom gebraucht. Keitel äußerte wegen der Energiesicherheit Sorgen um die Zukunft des Industriestandorts Deutschland. Ihr seid so lächerlich. Wo ist eigentlich der Hund hin? So, dann gibt's hier echt Grüne. Umweltverbände und Anti-Atom-Initiativen haben an die Grünen appelliert, sich von den Atomausstiegsplänen der Bundesregierung zu distanzieren. In einem heute, wie 21. Juni, veröffentlichten offenen Brief heißt es, beim Sonderparteitag am kommenden Wochenende sollten die Delegierten das Konzept ablehnen. Einem Gesetz, das den Ausstieg aus der Atomenergie bis 2022 hinauszögere, dürfe kein grüner Segen erteilt werden. Zu den Unterzeichnern des Briefes zählen unter anderem der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Robin Wood, sowie zahlreiche lokale Initiativen der Anti-Atom-Bewegung. Oder anders ausgedrückt, liebe Grünen, wenn ihr so weitermacht, dann seid ihr zumindest den Teil eurer Basis los, der sich sehr intensiv für den Ausstieg aus der Atomkraft einsetzt. Dann seid ihr euren Gründungsmythos los. Den Antikriegsgründungsmythos seid ihr ja schon los. Also macht ruhig so weiter. Ihr verliert auch gerade eure Basis. Das ist schön, weil die SPD hat das ja schon hinter sich und die CDU ist gerade dabei und die FDP hatte noch nie eine Basis. Zumindest keine, die groß genug ist, um sie zu wählen. So, dann klagt RWE und ich glaube E.ON auch. Irgendwas mit E klagt er auch. Der Energiekonzern RWE hat beim Finanzgericht in München Klage gegen die trotz des Atomausstiegsbeschlusses beibehaltene Brennelementesteuer eingereicht. Nach Angaben des Unternehmenssprechers betrifft die Klage Block B des Kernkraftwerks Grundremmingen in Bayern. Dort wird die Steuer nach dem Austausch der Brennstäbe fällig. Am Kraftwerk Grundremmingen sind RWE zu 75% und E.ON zu 25% beteiligt. Der Bund erhofft sich bis 2016 Einnahmen. Bla, Fasel, bla, bla, Fasel, bla, bla. Mal so ganz blöd gefragt. Was hat der Atomausstieg mit einer Steuer zu tun? Das leuchtet mir irgendwie nicht ein, dass ihr der Meinung seid, weil jetzt die Kraftwerke nicht mehr unbegrenzt so lange laufen oder nicht mehr so lange laufen dürfen, wie sie es eigentlich gerne hätten, wollen sie eine Steuer nicht bezahlen? Die Begründung dafür fehlt mir jetzt gerade. Also ich möchte auch keine Lohnsteuer zahlen, weil ich nicht unbegrenzt viel Geld bekomme. Aber und? Ja, ich kriege nicht unbegrenzt viel Geld. Und? Weiter? So, dann gibt's ein Neues vom Terror. BKA-Atombombe. Habe ich bei Fefe gefunden. Ihr habt ja vermutlich von dieser Geschichte gehört, dass zur Frauenfußball-WM ein Atombombenanschlag auf Berlin drohen soll. Am 26.06. Ich habe vor einer Weile Mails von einem Anwalt gekriegt, der eine einstweilige Verfügung erwirken wollte, um den Atombombenanschlag zu verhindern. Ich habe da nicht drauf gelinkt. Einstweilige Verfügung, um den Atombombenanschlag zu verhindern? Gegen wen soll die einstweilige Verfügung gelten? Gegen das Bundeskriminalgeheimdienstamt? So frei nach dem Motto, ihr macht aber keinen A-Bombenanschlag? Also mal ganz davon abgesehen, dass es mir schleierhaft wäre, wo denn eine A-Bombe herkommen sollte. Ich würde doch ganz blöd hoffen, dass niemand genügend radioaktives Material zusammen hat, um eine Bombe zu bauen. Aber hey. Heute der Brüller dazu. Das ehemalige Nachrichtenmagazin berichtet, das BKA habe das geprüft. Klar, müssen sie, Massenmorde sein offizielles Delikt. So prüfte das im rheinischen Meckenheim angesiedelte Staatsschutzreferat ST44 des BKA auch Hinweise auf einen angeblichen Plan für einen Nuklearbombenanschlag. Beim Eröffnungsspiel eine Internet-Recherche habe jedoch ergeben, schrieb die Hauptkommissarin L. Punkt, dass der Auslöser der Alarmmeldungen mit hoher Wahrscheinlichkeit ein im Netz kursierender Film gewesen sei, in dem von einem Attentat am 26. Juni um 19 Uhr in Berlin fabuliert werde. Andere Terror-Droh-Videos aus dem Internet nehmt ihr aber irgendwie ernst, ich weiß auch nicht. Die Polizistin folgerte, Doppelpunkt Anführungszeichen. Die Inhalte des Videos sind als gefährdungsirrelevant einzustufen. Anführungszeichen. Die Tipps seien dem Hoax-Phänomen zuzurechnen. Also eine Internetlüge. Moment, Hefe, das BKA hat sich also auch nicht mehr Mühe als ich gegeben, bevor sie das verworfen haben. Internetrecherche. Dann gibt's die Dumpolgi. Habe ich bei Netzpolitik gefunden. Die Spaßfraktion von der Deutschen Polizeigewerkschaft warnt vor E-Mails. Ein Terrorangriff muss nicht mit Bomben oder Raketen erfolgen. Er kann im Prinzip per E-Mail erfolgen.
Dumpolgi, ja. Nimmt die noch irgendjemand ernst?
Das steht bei denen wirklich so in der Presseveröffentlichung. Dann gibt's noch das Kringsheimnis, habe ich bei TP gefunden, Telepolis, vollkommen unkleister. Derweil, woher Günther Krings die Erkenntnis nimmt, dass die Online-Durchsuchung im Fall der Düsseldorfer Zelle zum Einsatz kam. Auf Nachfrage von Telepolis fand sich in seinem Büro niemand, der an der Erstellung der besagten Pressemitteilung beteiligt gewesen war und zu der Thematik Auskunft geben konnte. Na, weil es gab eine offizielle Anfrage bei der Bundesregierung. Mal wieder zum Thema, wie oft ist denn die Bundeswanze eingesetzt worden? Und die Bundesregierung hat gesagt, das sagen wir euch nicht. Oder anders ausgedrückt, die Bundeswanze ist mindestens einmal eingesetzt worden, weil die Zahl 0 haben sie vorher immer gerne kommuniziert. Und sie sagen also niemandem, weil das ist ja streng geheim und eine laufende Ermittlung, Blafasel. Aber Krings hatte sich aus dem Fenster gehängt und hatte verkündet, ja, also um die Düsseldorfer, wir wollen eventuell möglicherweise irgendwas vielleicht mal in die Luft jagen, also wenn wir Ort, Bombe und eigentlich auch noch den ganzen Rest gefunden haben, die wären mit einer Bundeswanze ausgeschnorchelt worden. So, wirft die Frage auf, woher Krings denn geheime Informationen haben will und wieso er die ausplaudert oder eine unbelegte Behauptung in die Welt gesetzt hat. So, dann gibt's den Keinschlag. Die Wiener Staatsanwaltschaft prüft noch, doch die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe ist bereits sicher, nach der Festnahme eines zum Islam konvertierten Österreichers gibt es keine ernsthaften Hinweise auf einen geplanten Terrorangriff auf den Berliner Reichstag. Aber habt doch Angst, der November ist doch noch nicht vorbei. Na doch, ist der November auf einmal vorbei? Na, also, die haben da irgendwie einen festgenommen und der soll angeblich einen Anschlag geplant haben, aber die bundesdeutschen Pfeifen sagen, nee, das ist alles Blödfug. Ich frage mich ja, warum die auf einmal Sachen als Blödfug verwerfen, wo sie noch vor einem halben Jahr in Panik ausgebrochen sind. So, am Dienstag gab es die VDSPD. Die SPD heult nämlich rum und will eine dreimonatige Vorratsdatenspeicherung, weil der Vorschlag von SLS, von wegen, ja, wir speichern eine Woche Vorrat, der entspricht ja nicht der EU-Richtlinie, die da nämlich 6 Monate mindestens fordert. SPD, nimmt die noch irgendjemand ernst? Dann will Baden-Württemberg sich dafür einsetzen, dass die Vorratsdatenspeicherung wieder eingeführt wird. Da ist nämlich der putzige Knaller. Die Grünen machen da zwar den großen Koalitionspartner, aber in den Koalitionsvertrag haben sie sich reingeschrieben, dass sie das Urteil des BVFG genau einhalten würden. Das Urteil des BVFG sagt aber nichts darüber, dass eine Vorratsdatenspeicherung komplett verboten sei, sondern das Urteil des BVFG sagt, unter ganz bestimmten, sehr engen Auflagen ist so etwas möglich. Und der SPD-Innenvollidiot hat sich dann hingestellt und hat gesagt, er will aber eine Vorratsdatenspeicherung. Und die Grünen haben dann erst, die Bundesgrünen haben dann offiziell gerudert und gesagt, nein, das ist ja gar nicht wahr, mit uns kommt sowas nicht. Dazu fällt mir nur ein, ja, dann solltet ihr vielleicht in euren Koalitionsvertrag nichts reinschreiben, was man so interpretieren kann, wenn man Terrorvollidiot ist. In Bremen haben Rot und Grün sich jetzt auf einen Koalitionsvertrag geeinigt, wo es ein bisschen klarer rausgeht, dass sie das nicht wollen. Na, aber hey, Grüne, das war doch vielleicht mit den Grünen. Dann hat die EU-Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren losgetreten, so frei nach dem Motto, liebes Deutschland, begründet uns mal, warum ihr keine verdachtsunabhängige Vollverdächtigung sämtlicher Bevölkerungsteile habt. Und wenn da nicht irgendwie eine gute Begründung bei denen rüberwächst, dann könnten sie böse mit dem Finger fuchteln. Ja, dazu fällt mir nur ein, von Vertragsverletzungsverfahren gegen Rumänien, Tschechien, Schweden habe ich noch nichts gehört. Rumänien und Tschechien, da haben die dortigen Verfassungsgerichte die jeweiligen Gesetze komplett gekippt. Schweden hatte meines Wissens noch nie eine verdachtsunabhängige Vorratsdatenspeicherung, weil die sich nicht getraut haben. Von daher, solange ich von Verfahren gegen die Länder nichts höre, nehme ich ein Verfahren gegen Deutschland auch nicht ernst. Also nehme ich eh nicht, von daher. gab es am Mittwoch. So, und dann kommen wir in der Musikecke an. Da wohnt mal ein letztes Mal Crystal Covetch mit einem Titel Goodbye. 3 Minuten 23 lang aus dem Album Underground, gefunden im Podsafe Music Network. Und damit endet meine Musiksammlung von der Frau, was sich auch so rein numerologisch und folgenummernmäßig ganz gut passt, weil nächste Woche habe ich da was anderes vor. So, genau. Und gefolgt ist sie dann vom Blackout aus der Quersendung vom 16. Juni, 5 Minuten 47. Was doch alles Schlimmes passiert, wenn wir nicht die Atomlaufzeiten verlängern. Ja, wir werden alle sterben. Von den Terroristen werden wir daran damit umgebracht, dass sie uns den Strom abschalten oder so ähnlich. Ja, kriegt er dann auf die Ohren. Und ich sag dann danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt. Teil 1 ist grün. Fein. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass irgendjemand von euch sich motiviert fühlen sollte, mir irgendeine Form von Reaktion zukommen zu lassen, zum Beispiel per E-Mail, compublog@googlemail.com, als Kommentar unter compot270 Teil 1 im compublog.de oder bei Twitter @compot, könntet ihr euch gedankt fühlen. Aber ich halte das für einigermaßen unwahrscheinlich. Vor allem, weil das ja noch so als nachträgliches Geburtstagsgeschenk hätte durchgehen können. Und nö. In diesem Sinne, viel Spaß mit der Musik. Goodbye von Crystal Covetch. Und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
Alles ist zu kaufen, alles hat ein Preisschild. Mittlerweile sogar Sachen, die es gar nicht gibt. Sogar hypothetisches Geld soll bezahlt werden an die Atomkonzerne. Die wollen nämlich das Geld, das sie wegen dem Atomausstieg nicht verdienen und das sie ohne den Ausstieg aus dem Ausstieg auch nie verdient hätten, dennoch ersetzt haben vom Steuerzahler. Ja, klingt irre. Jetzt sagen Sie vielleicht, ja, mei, lass die doch reden, was sollen die groß machen? Nun, die Energiekonzerne haben schon noch eine Trumpfkarte, die sie ausspielen können. Eine Drohkulisse, ein Schreckgespenst, das sie immer wieder durch die Medien geistern lassen.
Er ist das Restrisiko des Atomausstiegs. Der GAU für die Anti-Atom-Bewegung. Er ist die Endzeit-Prophezeiung der Energielobbyisten. Der Blackout. Vor 3 Tagen sollte er kommen. An Pfingsten hieß es, wird es dunkel in Deutschland. Das sagte die Bundesnetzagentur voraus und es passierte nichts mal wieder. Dabei beschwört die Atomlobby den Blackout schon seit Jahrzehnten. In den 70ern hieß es,
schon der heutige Stand der Zivilisation in den entwickelten Ländern und erst recht der künftige sind nicht denkbar ohne die Nutzung der gewaltigen Energie, die die Kerne der Atome zusammenhält.
Damals das Argument für den Bau von Atomkraftwerken. Kurz vor dem Herbst der Fehlentscheidungen 2010 warnen die deutschen Energieversorger in einer Studie und in ihrem energiepolitischen Appell. Bleibt es beim rot-grünen Atomausstieg,
dann gehen im wahrsten Sinne des Wortes die Lichter aus.
Also wurden die Laufzeiten verlängert. Dann 2011, kaum wurde die Laufzeitverlängerung zurückgenommen, meldeten sich die Energiebosse erneut. Man warnte vor dem Blackout. Ganze Landstriche in Deutschland könnten im Dunkeln versinken. Doch wieder passiert nichts. Aber davon lässt sich die Atomlobby nicht abhalten. Man prophezeit weiter den Blackout. Je näher eine Entscheidung zum Atomausstieg rückt, desto eindringlicher werden die Warnungen. Als die Ethikkommission tagt, heißt es aus der Wirtschaft, man habe Angst,
dass die Versorgungssicherheit zusammenbricht.
Und am 27.05., genau an dem Abend, an dem die Umweltminister der Länder über den Ausstieg beraten,
die Bundesnetzagentur warnt vor möglichen Stromausfällen, falls die alten Atomkraftwerke in Deutschland dauerhaft abgeschaltet bleiben.
Doch die Zeichen stehen weiter auf. Atomausstieg. Dann, kurz bevor Bundeskanzlerin Merkel sich mit den Ministerpräsidenten der Länder trifft, heißt es, jetzt kommt er. An Pfingsten soll es soweit sein. Und weil der Blackout wegen zu hohem Stromverbrauch nicht kommt, sucht man sich eine neue Begründung. Diesmal soll der Blackout kommen, weil über Pfingsten zu wenig Strom verbraucht wird. Komisch. Zuerst heißt es, wir haben zu wenig Strom, dann heißt es, wir verbrauchen zu wenig Strom und immerzu heißt es, dass er kommt, der Blackout. Und immer kommt die Warnung kurz vor politischen Entscheidungen. Geht es den Stromkonzernen vielleicht doch mehr um die 1 Million Euro, die jedes Atomkraftwerk jeden Tag abwirft, als um den Blackout? Auch Dr. von Hirschhausen von der TU in Berlin sucht ihn, den Blackout. Fieberhaft simuliert er, rechnet nach, stellt Gleichungen auf. Doch egal, wie er es dreht oder wendet,
es gibt keinen Grund zur Beunruhigung. Das System ist gut, die Netzbetreiber sind gut. Wir brauchen uns vor einem Blackout überhaupt nicht zu fürchten.
Den von der Netzagentur angekündigten Pfingst-Blackout hat er ohnehin nie ernst genommen.
Ich habe in der Grundlagenveranstaltung Einführung in die Wirtschaftspolitik mit meinen Studierenden eine Wette angeboten. Ein Professorengehalt gegen einen BAföG-Monatssatz. Allerdings hat keiner angenommen. Und ex post war das auch richtig, weil es gab keine Gefahr eines Blackouts. Das war aus der Luft genommen. Und deshalb haben die Studierenden gut daran getan, nicht gegen mich zu wetten.
Die Daten, auf denen Professor von Hirschhausens Studie zur Netzbelastung beruht, mussten sich er und seine Kollegen übrigens erst mühsam selbst zusammensammeln.
Es ist also weder für die Politik noch für die Wissenschaft möglich, an die Daten, die notwendig sind, um über Blackout oder nicht diskutieren zu können, zu kommen.
Aber das ist doch genial. Es ist schließlich nur möglich, Panik vor einem Netzzusammenbruch zu machen, wenn niemand so genau weiß, wie stark das Netz tatsächlich belastet ist.
Jetzt heißt es ja immer so schön, Deutschland sei das einzige Land, das Konsequenzen aus Fukushima zieht und aus der Atomkraft aussteigt. Aber nein, auch Italien zieht Konsequenzen und verweigert Silvio Berlusconi die Gefolgschaft. Am Montag haben über 50% der wahlberechtigten Italiener sich dagegen ausgesprochen, wieder in die Atomkraft einzusteigen. Eine Schlappe für Berlusconi? Aber nicht, doch der Signore gibt einfach die Signora Angela Merkel.
Italien verabschiedet sich gerade von der Atomkraft. Deshalb müssen wir uns jetzt für erneuerbare Energien stark machen.
So schnell wird ein Sonnenkönig zum Solarmodul.